Was ist das eigentlich, die Bischofssynode? Was kennzeichnete die eben zu Ende gegangene Synode im Vergleich zu den anderen? Was dachte Papst Paul VI. Mit der Einrichtung der Synode zu verwirklichen, 1965 im Nachgang des Konzils? Darüber sprechen wir gleich mit dem Historiker Ulrich Nersinger. Zuerst aber werfen wir einen Blick in die Synodenaula selbst, der Raum, in dem die Bischofssynoden im Vatikan stattfinden und der in seiner Gestaltung sprechend ist. Die Synodenaula steht baulich für das, was die Bischofssynode sein will. Die sogenannte neue Synodenaula befindet sich über der Vatikanischen Audienzhalle, unsichtbar von außen. Der Architekturhistoriker Conny Cossa hat ein Buch über die Vatikanische Audienzhalle plus Synodenaula geschrieben. Er sagte uns:
Die Bischöfe, Kardinäle, ja sogar der Papst selbst soll nicht den Eindruck eines Hofstaates erwecken, sondern dienen. Das ist eine Konzeption, unter der heute natürlich vor allem ältere Synodenteilnehmer leiden, die die steilen, engen Treppen zu ihren Sitzreihen emporsteigen müssen, ja fast emporklettern müssen. Aber der Gedanke des Dienens, der Bescheidenheit war zentral. Wichtig ist das Volk, sozusagen das Fundament der Kirche, das symbolisch in der Audienzhalle sichtbar wird. Die darüber befindliche Synodenhalle ist kein prunkvoller Saal, in dem sich eine selbstzufriedene, träge Kirche feiert, sondern sie erinnert eher an einen akademischen Hörsaal, in dem diskutiert wird. Nichts soll hier vom zentralen Geschehen, dem synodalen Dialog, ablenken.
Die Vatikanische Audienzhalle wurde mitsamt der neuen Synodenaula, die gewissermaßen Huckepack darüber sitzt, 1971 eingeweiht. In Auftrag gegeben hatte Papst Paul VI. Den Bau der Halle 1964 bei dem italienischen Architekten Pierluigi Nervi, einem Großen seiner Zunft. Allerdings, das Instrument der Bischofssynode entstand erst ein Jahr später, 1965.
Ja, in den frühen Skizzen und Modellen Nervis für die Audienzhalle gibt es die Aula Minor in der Tat noch nicht. Ab 65 sieht man auch die Aula Minor. Aus der Audienzhalle, ursprünglich nur Ort der Begegnung von Volk und Papst, wird beinahe eine Art Forum für eine erneuerte Kirche. Wenn man sich die Skizzen und Entwürfe anschaut, ist es jedoch von Anfang an klar, dass für Nervi und Paul VI. Nicht die architektonische Gestaltung der Aula Minor wichtig war. Es ging ihnen nicht darum, einen prunkvollen, machtheischenden Raum zu kreieren. Im Vordergrund standen funktionale Aspekte, Akustik, Technik. Die Synodenaula wird nach außen hin nicht sichtbar. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Und anbetracht der Philosophie Pauls VI. Erscheint es auch durchaus konsequent.
Historisch betrachtet ist die Bischofssynode das Gegenstück zur Papstreise. Beide wurden von Papst Paul VI. Eingeführt und beide tragen einem neuen Kirchenverständnis Rechnung. Petrus muss vor Ort gehen und dadurch die Ortskirchen aufwerten und ernst nehmen. Gleichzeitig bringen die Ortskirchen in der Synode die theologische Kompetenz von außen in den Vatikan. Dem Papst war also sehr bewusst, was er tat, auch bei der Planung des Raumes für die Synode.
Paul VI. War Sohn eines Journalisten und hatte deshalb natürlich ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse der modernen Massenmedien und erkannte auch ihr großes Potenzial für die Kirche. Aber der gigantische mediale Rummel, der heutzutage den Vatikan umschwirrt, das war damals noch nicht vorhersehbar. Auch die Kirche hat sich verändert. Als die Aula geplant wurde, gab es weltweit etwa 500 Millionen Katholiken. Heute sind es über 1,2 Milliarden. Die Synodenaula, die damals während ihrer Bauzeit technische Avantgarde war, kann den heutigen Anforderungen nur begrenzt recht werden. Die Gestalt der Synodenaula ist beinahe franziskanisch und besonders in der heutigen Zeit der Events- und Showkirchen eine eigentlich sehr mutige Geste der Zurückhaltung.
Soweit der Architekturhistoriker Conny Cossa. Nun sprechen wir mit dem Historiker Ulrich Nersinger, der soeben eine Biografie des Konzilspapstes vorgelegt hat. Paul VI., ein Papst im Zeichen des Widerspruchs, erschienen im Verlag Patrimonium. Erste Frage an Ulrich Nersinger. Was wollte Paul VI. Mit der Synode verwirklicht sehen?
Er wollte, dass die Kollegialität der Bischöfe, die ja ein ganz wichtiges Thema auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, auch weitergeführt wird, und zwar ganz konkret. Er wollte natürlich kein immerwährendes Konzil. Er hat selber gesagt, er richtet diese Bischofssynode ein und sie soll kein Konzil und kein Parlament sein, aber sie soll ein Beratungsgremium sein. Sie soll nicht den Willen des Bischofskollegiums ausdrücken, sondern sie soll ganz einfach dem Papst eine Hilfe sein, zu erkennen, was dringende Bedürfnisse sind in der Weltkirche, die zeitnah dann angepackt werden müssen.
Wie beging Papst Paul VI. Seine Synoden?
Er versucht immer persönlich anwesend zu sein, denn nach den Statuten der Bischofssynode könnte er auch versuchen, die Synode durch einen Delegaten oder Legaten leiten zu lassen. Er selber aber hat dann doch oft persönlich teilgenommen, soweit es seine Gesundheit und sein Alter zuließen.
Gibt es eigentlich irgendwelche historischen Vorbilder für die Bischofssynode?
Man kann ganz weit in die Kirchgeschichte zurückgehen. Dort gab es immer solche Zusammenkünfte oder dass der Papst einzelne Bischöfe oder Vertreter der Kirchen einlud, mit ihm darüber zu reden. Und in gewisser Weise könnten wir auch die Konsistorien, die Versammlungen mit den Kardinälen, als ein Vorlaufmodell betrachten.
Wie ging es dem Instrument der Synode unter Papst Johannes Paul II.?
Auch Johannes Paul II. Hat gesehen, dass die Bischofssynode für ihn sehr wertvoll, auch unabdingbar ist. Aber er hat, glaube ich, nicht so persönlich teilgenommen und nicht so persönlich sich involvieren lassen wie Paul VI. Er hat dann also recht häufig der Bischofssynode nicht persönlich vorgestanden, sondern eben durch Delegierte, also durch Kardinäle oder Erzbischöfe, die er dazu delegiert hat.
An dieser Synode, die gerade zu Ende gegangen ist, war vieles neu. Erstens die offene Rede. Sprecht offen und hört demütig zu, das schärfte ja Franziskus zum Auftakt der Synode den Synodenvätern ein. Wie lief denn das eigentlich früher?
Wir waren natürlich damals auch in den Anfangsjahren der Bischofssynode in einer ganz anderen Zeit, wo man das also nicht so breit diskutieren wollte oder wo man es nicht so wirklich deutlich auch vor einer größeren Öffentlichkeit demonstrieren wollte, wo es doch man eher gedacht hat, wir belassen das auf unseren engen Kreis und wir reden darüber, aber wir wollen es nicht jetzt in völliger Freiheit und in einer Atmosphäre, die alles zulässt, machen.
Das war ja auch tatsächlich eine Neuerung dieser Synode, die große Öffentlichkeit. Die Formen medialer Öffentlichkeit haben sich ja in den letzten 10 Jahren sprunghaft entwickelt. Und aus dieser Synode zum Beispiel wurde zum ersten Mal getwittert. Und außerdem wurden die Synodenväter dazu ermächtigt, ja geradezu dazu eingeladen, Interviews zu geben. Die durften das, die sollten das. Das ist schon ein ganz neuer Charakter einer Synode, nicht?
Ja, es ist natürlich es kann ein großer Gewinn sein, es kann sehr sinnvoll sein, aber es kann, also, oder wie wir das mal salopp vielleicht sagen können, das kann ein Segen sein, das kann aber dann auch zu einem Fluch werden. Also man muss dann natürlich auch mit diesen Kommunikationsmitteln, vor allem mit den neuen, sehr verantwortungsvoll umgehen. Und das ist natürlich nicht immer gewährleistet. Und man kann natürlich auch dann mit einer solch offenen Diskussion kann man natürlich auch Politik, in Klammern Kirchenpolitik machen. Wie schon gesagt, das ist eine Gratwanderung und da muss man halt den richtigen Weg finden. Und es ist natürlich auch dann, gerade wenn man in den Dialog mit den Medien tritt, muss man aufpassen, dass man auch die Synode zum Beispiel richtig erklärt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass sowohl in den weltlichen als auch in manchen kirchlichen Medien das, was Synode ist, nicht so ganz richtig vermittelt wurde. Viele Leute haben also doch eine Hoffnung oder haben doch Vorstellungen von der Synode gehabt, die nicht von der Einrichtung selbst, von ihrer Substanz selbst her gerechtfertigt waren. Man hat jetzt gedacht, alles wird sich ändern, die Synode kann alles ändern. Man hat diesen Beratungscharakter, glaube ich, nicht in dem Maße gesehen, wie man ihn hätte betonen müssen.
Zweites Novum, vielleicht ein bisschen die Art der Konsensfindung. Viele innen und außerhalb der Synodenaula hätten sich ja im Grunde ihres Herzens gewünscht, der Papst würde in die Debatten eingreifen, natürlich jeweils auf ihrer Seite. Das hat er aber nicht getan. Wie lief das bei früheren Synoden eigentlich ab?
Ja, die lief natürlich auch nicht in einer völlig anderen Weise, wie es heute geschieht. Sie ist natürlich auch immer eingebunden in die jeweilige Kirchenpolitik. Also das muss man ganz offen sagen. Es ist immer dann der Versuch gemacht worden, von der einen oder anderen Seite das in ihre Richtung, in ihre Bahn zu bringen. Und letztendlich hat man aber immer wieder gesehen, dass es nötig ist, dass man einen größtmöglichen Konsens findet. Und das hat man natürlich in Gesprächen, das hat man auch in manchmal sehr lebhaften Diskussionen gemacht, die aber halt nicht so publik wurden, wie wir es heute machen.
Was wir jetzt hier erleben, ist eine Doppelsynode, denn auf diese erste Synode zu Ehe und Familie folgt ja eine zweite zum selben Thema in einem Jahr. Gab es das schon einmal?
In dem Konzept eigentlich noch nicht. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Einrichtung, dass man jetzt auch lange Zeit hat, das Ganze noch einmal zu reflektieren und auch zu sehen, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist auch für einen wirklich breiten Konsens auf der Weltkirche nötig und was können wir erreichen, dass man also auch nicht zu fantasievolle Vorstellungen dann als Norm betrachtet.
Bei der Vorbereitung der Synode gab es ja diese schon erwähnte Fragebogenaktion. Und nun gehen die Ergebnisse der Synode zurück an die Diözesen und die jeweiligen Bischöfe werden oder sollen zumindest wiederum Laien einbinden, Familien, Ehepaare einbinden, um die offenen Fragen neulich zu beraten. Es fällt schon auf, dass dieser synodale Prozess gewissermaßen eine neue Richtung vorgibt, also nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen und wieder nach außen. Ist das wegweisend?
Ja, aber ich würde das für die Vergangenheit nicht ausschließen. Es ist eben in der Vergangenheit etwas anders gewichtet gewesen, aber das hat man auch früher versucht. Man hat auch früher nicht weltfremd jetzt die Themen besprochen. Man hat schon ausgelotet, was ist in den einzelnen Diözesen, in den einzelnen Teilkirchen ein drängendes Problem. Und man hat auch Laien und solche Personen, die wirklich direkt betroffen waren, immer versucht einzubinden. Es ist heute nur etwas, es kommt heute nur stärker, natürlich auch durch die Medien viel stärker zum Bewusstsein. Und das ist eigentlich auch ein vernünftiger und normaler Schritt. Und ich denke, man wird davon auch nicht mehr loskommen können. Man muss diesen Weg weitergehen, aber man muss ihn halt eben dann also auch in vernünftig und eben auch sachbezogen weitergehen.
Wobei das Spezifische der Synode schon das ist, da kommen Bischöfe aus allen Teilen der Welt mit ihrer breiten Erfahrung als Hirten und diese ganze Bandbreite des Katholischen, nicht aus allen Kulturen, das ist ja das Programm der Synode und das ist schon anders als die anderen Instrumente, die Sie genannt haben.
Ich würde sagen, sie ist ein Element. Sie ist eines von vielen. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Gremien, die dem Papst Entscheidungshilfen geben. Das sind die Konsistorien, in denen die Kardinäle sich mit dem Papst beraten. Das sind die Bischofssynoden. Das sind aber auch, wenn man es ganz konkret nimmt, die Diskussionen und Entscheidungen in den päpstlichen Kongregationen, in den Räten, in den sonstigen Dikasterien, also den Einrichtungen der römischen Kurie. Ich denke, das ist ein Gesamtkomplex, der dann vernünftig und gut zusammenwirken kann.
Herr Nersinger, die Synode ist fast 50 Jahre alt. Ist sie aus Ihrer Sicht das beratende kirchliche Instrument der Zukunft?
Ja, das kann man schon sagen. Also es ist eben schon so ein, ich muss jetzt vorsichtig werden mit der Formulierung, es ist natürlich schon so etwas wie ein Mini-Konzil, aber das wollte man ja eigentlich nicht. Aber natürlich kommen Elemente eines Konzils, einer weltweiten Beratung über diesen Themen in die Synode hinein. Und ich denke, das ist auch legitim. Aber man muss dann halt also auch die Grenzen sehen. Dass man nicht sagt, wir haben jetzt, also die Synode gibt also vor, wie es weitergeben soll. Also da muss man auch, wie schon gesagt, also einen sehr klugen Weg und in gewissem Sinne auch eine Gratwanderung unternehmen.
Sagt der Historiker Ulrich Nersinger im Gespräch mit Radio Vatikan.